Liebe Gemeinde, eine Frage mal besonders an die älteren Semester unter uns. Wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, was würdest du anders machen? Da muss man so einen Moment drüber nachdenken. Eigentlich ist das eine Frage für einen langen Herbstspaziergang. Es braucht etwas Zeit und Muße für eine ehrliche Antwort. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges hat sich diese Zeit genommen und er hat so geantwortet: Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich versuchen, im nächsten Leben mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht mehr so perfekt sein wollen. Ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen, Sonnenuntergänge betrachten, mehr Bergsteigen, in Flüssen schwimmen. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude. Aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur noch gute Augenblicke zu haben. Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben. Nur aus Augenblicken. Vergiss nicht den jetzigen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. Und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und ich weiß, dass ich bald sterben werde. Jorge Luis Borges wurde 86 Jahre alt. Unser Leben ist kurz, sagen die Alten, und wir haben nur einen Versuch. Wir sind darauf angewiesen, von anderen zu lernen, wie wir unser Leben gut leben. Gut, sodass wir am Ende nicht zurückblicken und sagen, es ist mir nicht gelungen, unterm Strich. Wenn es gut läuft, dann lernen wir das gute Leben von unseren Eltern oder Großeltern. Wenn die es nicht vermitteln konnten, ist trotzdem Hoffnung da. In der Gemeinde zum Beispiel kann man es auch lernen, wie wir ein gutes Leben führen. Ein Leben, das die Herzenslust des Schöpfers ausstrahlt, seine Herzenslust nach Ersinnen immer neuer Menschenkinder, einzigartiger Menschenkinder. Wie wir ein Leben führen, können wir hier lernen, sollen wir hier lernen, das wenig Schaden anrichtet und viel Gutes hinterlässt. Ein Leben nach den guten Ordnungen Gottes, anders ausgedrückt. Denn Gott spielt eine Rolle in jedem guten Leben, ob wir ihn nun Gott nennen oder anders. Es ist besser, wenn wir früh im Leben das gute Leben einüben und nicht denken, die Sache mit Gott, das ist was für alte Leute, die auf den Tod warten. Es kann sein, dass wir im Alter nämlich die Kurve nicht mehr kriegen, wenn wir uns ein Leben angewöhnt haben, das ohne die Frage nach Gott auskommt. Nicht, dass jemand kein gutes Leben haben kann, der nichts mit traditionellen Gottesbildern anfangen kann, zum Beispiel, oder mit den verfassten Kirchen. Manch einer lebt sogar ein christliches Leben, ohne dass er etwas von Jesus Christus weiß. Wer aber ohne das Bewusstsein lebt, sich selbst und das Gute seines Lebens einem anderen zu verdanken, der lebt mit einer großen Leerstelle. Und die trübt das Glück. Ich glaube, dass jeder Mensch Hilfestellungen braucht, um den guten Weg des Glücks zu finden. So eine Hilfestellung will in der Bibel das Buch Kohelet geben, das auch Prediger heißt oder Prediger Salomo. Es gehört zu den 5 Festrollen im Judentum, die an den 5 großen jüdischen Festen gelesen werden. Kohelet wird beim Laubhüttenfest im Herbst gelesen, wenn die Juden eine Woche lang in provisorischen Behausungen wohnen. Damit erinnern sie an die Zeit der Wüstenwanderung, an das unstete Leben, den ständigen Aufbruch. Und durch die Lesung von Kohelet wird zugleich an das Flüchtige des Lebens erinnert. Ich lese aus dem Buch Kohelet Kapitel 11, 9 bis 12, 7. Freue dich, junger Mann in deiner Jugend. Junge Frau, freue sich auch. Und dein Herz erfreue dich in deinen Jugendtagen. Geh deinen Weg mit Verstand und mit offenen Augen und wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Lass dein Herz frei sein von Verdruss und halte deinem Leib das Übel fern, denn Jugend und schwarzes Haar sind flüchtig. Und denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, bevor die schlechten Tage sich nahen und Jahre kommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Bevor sich die Sonne verfinstert und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken wiederkehren nach dem Regen. Wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ruhen, weil sie nur noch wenige sind und dunkel werden, die aus den Fenstern schauen, die Türen zur Straße hin geschlossen werden, wenn das Geräusch der Mühle leise wird und hoch wie das Zwitschern der Vögel und alle Lieder still verklingen. Selbst vor einer Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse sind auf dem Weg. Und der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke wird schwer und die Kaper bricht auf. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und durch die Straße ziehen die Klagenden. Bevor der silberne Faden zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt und der Staub zurückkehrt zur Erde, wie es gewesen ist, und der Lebensgeist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Man kann das ja hören als Ratschläge, fromme Ratschläge eines alten Onkels, der die unbeschwerte Lebensfreude der jungen Generation dämpfen will mit dem Hinweis auf seine eigenen Altersbeschwerden. Denk an deinen Schöpfer, in deiner Jugend, bevor die bösen Tage kommen und treib's nicht zu bunt, sonst bereust du es noch im Gericht. Ja, muss denn so ein alter Kauz immer gleich Wasser in den Wein gießen? Man sieht sie die Augen rollen, die Jugendlichen, und je nach Maß der gelernten Höflichkeit freundlich abwinken oder laut loslachen. Wer will denn sowas hören? Wissen die Jungen denn nicht am besten, wie man sich seiner Jugend freut? Und warum soll man sich in der Jugend schon mit den Gedanken an spätere Einschränkungen belasten? Das kann doch warten, bis es soweit ist, oder etwa nicht? Aber ganz so schnell werden wir nicht fertig mit Kohelet. Er richtet sich streng genommen nicht an heutige Jugendliche, die vielleicht so denken könnten, sondern an junge Männer, die dabei sind, ihren Platz im Leben zu finden. An solche, die gerade anfangen, sich etwas aufzubauen, eine Familie, ein eigenes Geschäft, einen Handwerksbetrieb oder eine Landwirtschaft. An die, die schon eine Ahnung davon haben, dass das Leben kein Ponyhof ist, aber die gerade deswegen ihrem Glück hinterherlaufen, wie der Esel, der Möhre, die man ihm vors Maul hält, während man ihn reitet. Das Grundthema des Predigerbuches ist genau ihr Thema. Wie finde ich mein Glück? Das Buch beginnt mit einem Rollenspiel. Kohelet versetzt sich hinein in den sprichwörtlich reichsten und weisesten Mann seiner Kultur, in König Salomo. Der muss doch wissen, wie es geht. Und Kohelet lässt ihn zurückblicken auf alles, was er unternommen hat, sein Glück zu finden. Er hat Besitz angehäuft, unermesslichen Besitz, er ist der sprichwörtlich reichste aller Zeiten. Er hat Häuser gebaut, er hat Gärten angelegt, er hat viele Frauen geliebt, auch dafür ist er sprichwörtlich. Aber er muss einsehen, dass alles ist flüchtig und vergänglich. Dauerhaftes Glück kommt damit nicht, weil es sich immer hinter einem Wenn versteckt, das Glück. Wenn ich dieses Haus fertig gebaut habe, dann werde ich zufrieden sein. Wenn ich das Herz dieser Frau gewonnen habe, ja, dann wird mein Leben schön und leicht. Wenn ich diese Stufe der Karriereleiter genommen habe, dann habe ich endlich alles, was ich zum Glücklichsein brauche. Aber nach kurzer Zeit merke ich dann doch, das war es noch nicht. Da ist noch etwas mehr, das mich lockt und mir ein größeres Glück verspricht. Unser Denken in der westlichen Welt idealisiert das Aufsteigen und Anhäufen als Weg zum Glück. Der Prediger spielt das gedanklich durch bis zum Ende. Er steigt die Leiter bis ganz nach oben und ganz oben merkt er, da ist nichts. Gar nichts. Die Leiter lehnt an der falschen Mauer. Die Mauer heißt von unten bis oben Sehnsucht. Und sie ist nach oben hin endlos. Am Ende der Leiter stehe ich wieder vor einer Wand aus Sehnsucht. Wie viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, diese Leiter hochzusteigen, in der Hoffnung, da oben warte irgendein Glück auf sie. Aber da wartet nichts als dieselbe Sehnsucht, mit der sie den Aufstieg begonnen haben. Es braucht einen grundlegend anderen Ansatz. Welchen? Das Wenn muss weg. Das Glück kommt nicht, wenn. Die Zukunft ist überhaupt nicht die Zeit des Glücks. Das Glück ist jetzt oder es ist nie. Das will der Prediger seinen jungen Leserinnen und Lesern vermitteln. Darum lerne jetzt den Augenblick zu genießen. Fang nicht an, auf die vielen Wenns hereinzufallen. Denke nicht, dass irgendwann der Tag kommt, an dem das Glück vor der Tür steht. Irgendwann fangen die Tage an, schlechter zu werden. Damit kannst du rechnen. Irgendwann kommen Jahre, von denen du sagen wirst, die gefallen mir nicht. Dann wird sich der eitle Sonnenschein der Jugend verabschieden und dann zieht die Kälte in die Knochen. Da folgt auf ein überstandenes Unwetter sofort das nächste Tiefdruckgebiet. Irgendwann werden die Hände anfangen zu zittern, die dein Lebenshaus bisher so gut bewacht haben. Die Beine werden träge und fürchten die Treppen. Die Zähne machen Probleme und die Augen werden trüb. Die Ohren werden schwerhörig und die Stimme wird brüchig. Dann willst du nicht mehr so viel hierhin und dorthin gehen, nicht mehr so weit wegreisen. Dann merkst du irgendwann, dass das Leben zu Ende geht mit dir. Langsam fängt es an mit dem körperlichen Niedergang und der Weg geht immer nur nach unten, nicht mehr zurück auf die Höhe der Kraft. Man kann vieles ausgleichen, aufhalten und erträglicher machen. Heute, manch einer schafft es sogar, für ein paar Jahre wieder fitter zu werden. Gott sei Dank ist das möglich. Aber irgendwann ist dann doch die Batterie leer, die Kraft erschöpft, das Leben zu Ende gelebt. In der Natur kommt nach dem Winter ein neuer Frühling. Dann blüht in Israel als erstes der Mandelbaum. Und im Frühsommer futtern sich die Heuschrecken dick und rund. Im Hochsommer platzt die Blüte der Kaper auf in einer Nacht und sie verblüht an einem Tag. Im Leben jedes Menschen gibt es nur einen Durchlauf der Jahreszeiten und die Blüte ist kurz. Wenn der Herbst erst einmal gekommen ist, dann folgt nur noch der Winter und kein neuer Frühling, so wie er einmal war in der Jugend. Im Winter, da reißt unser Lebensfaden, da zerspringt das irdene Gefäß unseres Lebens mit all seinen Schätzen darin. Der Krug, der Tag ein, Tag aus Wasser geschöpft hat und an der Quelle, er zerschellt. Das Rad, mit dem wir dieses Wasser geschöpft haben, aus der Zisterne zerbricht und fällt hinunter ins Dunkel. So hat es sich der Schöpfer gedacht. Gott sei es ihm geklagt. Für Kohelet gibt es noch keine wirkliche Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben. Aber immerhin, der Geist des Menschen kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Man muss sich nicht davor fürchten, hat man den Eindruck, aber es gibt auch nicht viel darüber zu sagen. Das Leben ist hier und jetzt. Und es bekommt Qualität, indem der Mensch an seinen Schöpfer denkt. Das ist nicht nur ein frommer Spruch. Das ganze Buch Kohelet ist voll von der Erkenntnis, dass Gott gütig ist und uns Menschen das Gute schenkt und es uns von Herzen gönnt. Und ganz am Ende redet Kohelet ein einziges Mal seine Leser an, nämlich hier: Freue dich, junger Mann, in deiner Jugend. Nur dieses eine Mal gebraucht er den Imperativ, die Befehlsform: Freue dich. So wie es der Apostel Paulus auch einmal tut im Philipperbrief: Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Das gute Leben ist ein Leben mit Freude, nicht mit schlechtem Gewissen oder Minderwertigkeitsgefühlen und Scham und Höllenangst und was man alles so entwickeln kann. Die Freude brauchen wir uns nicht heimlich herauszunehmen wie eine Praline aus der verbotenen Schachtel. Gott selber schenkt sie uns und wir tun gut daran, sie nicht an uns vorbeiziehen zu lassen, in scheinheiliger Genussverachtung. Das ist doch mal ein Evangelium. Ja, aber halt, da steht doch auch dieser Satz: Und wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Viele Ausleger halten diesen Satz für einen späteren Einschub derer, die das zweite Nachwort an das Buch angehängt haben, das in einem ähnlichen Sinne daherkommt. Andere jüdische Ausleger sagen, damit ist Folgendes gemeint: Vor Gottes Gericht gezogen wird der, der die Freude missachtet, die Gott ihm schenken will. Auch ein interessanter Gedanke. Wie dem auch sei, Kohelets Vertrauen in die Jugend, dass sie ihren Weg machen, ist einzigartig in der Bibel. Und sie erinnert mich ein wenig an den Satz Augustins: Liebe und dann tu, was du willst. Wenn die Klammer ein positives Vorzeichen hat, dann kann in der Klammer passieren, was will. Das Ergebnis ist am Ende positiv. Wenn der Mensch frühzeitig lernt, sich an den Gaben des Schöpfers zu freuen und sie auch so zu verstehen in seinem Leben, als Geschenke des Schöpfers an ihn, dann wird sein Leben ein gutes Leben sein. Vielleicht stößt manch einem diese ungebremste Freude ein wenig sauer auf. Redet Jesus nicht von Leidensnachfolge? Ja, das tut er sicher. Aber nicht aus Freude am Leiden. Sein Leben und das Leben seiner jüdischen Zeitgenossen war von der römischen Besatzungsmacht massiv eingeschränkt. Dazu kamen strenge religiöse Regeln, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben, die das Leben vieler Menschen zusätzlich belastet haben. Jesus hat unter diesen Umständen alles dafür getan, dass den Menschen die Freude am guten Leben mit Gott wieder zugänglich wird. Wer den Schatz im Acker gefunden hat, das Reich Gottes hier und jetzt, die Erkenntnis, dass ich ein Kind Gottes bin, der mir Gutes will und nicht Böses, ja, der verkauft in seiner Freude alles, was er hat, um diesen Schatz zu bekommen. So wertvoll ist er. Wer die Gaben, die Gott ihm anvertraut hat, genutzt hat, um sie zu vermehren, um damit in dieser Welt etwas zu erreichen, der wird eingehen in die Freude seines Herrn, heißt es. Seinen Jüngern sagt Jesus, sie sollen sich freuen, dass ihre Namen im Himmel angeschrieben sind. Er hat ihnen im Johannesevangelium gesagt, sie sollen in ihm bleiben, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Natürlich gibt es auch Warnungen vor den Freuden der Welt, die wie Dornen das gesäte Wort überwuchern können, im Gleichnis vom Sämann. Und es gibt den Leidenskelch, den Jesus trinken muss, und das Kreuz, das seine Jünger zu tragen haben. Aber vor der Klammer steht die Freude. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. So wird die Geburt Jesu angekündigt und auf den Punkt gebracht. Sie ist das Plus vor der Klammer, die das ganze Ergebnis positiv macht, diese Ankündigung. Im Hebräischen klingt noch etwas mit in diesem Wort: Denke an deinen Schöpfer. Dein Schöpfer heißt auf Hebräisch Borecha. Und das klingt fast gleich wie Borecha, ohne diesen Absatz in der Mitte: deine Grube. Denk an deine Grube. Denk an deinen Schöpfer. Das ist kein Zufall. Du bist ein Geschöpf, zeitlich begrenzt, sterblich, ein flüchtiger Windhauch, wie Kohelet das ganze Buch hindurch immer wieder sagt. Das ist derselbe Gedanke wie: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die vielen liebevollen Bilder für die nachlassenden Körperfunktionen, die wir vorhin gehört haben, die malen diesen Gedanken farbig aus. So ist ein kluges und ein gutes Leben, ein Leben, das im Blick auf den Schöpfer die eigene Sterblichkeit wahrnimmt und dankbar aus Gottes Hand nimmt, was er ihm Gutes zuteilt. Ein Leben, das sich freuen kann über dieses Gute, das es sich selber nicht geben kann. Das klingt so einfach und ist oft ganz schwer. Denn das andere, das Ungute, das muss ja auch noch bewältigt werden. Für Hiob kommt auch das aus Gottes Hand. Aber es wird erträglicher, wenn uns Gott als Gegenüber innerlich zugänglich ist. Er ist die Adresse für unsere Dankbarkeit genauso wie für unsere Traurigkeit und unsere Wut. Jesus hat diese stetige Verbindung zum Schöpfer gelebt wie kein anderer. Von ihm können wir lernen, dass Gott kein Sündenbuchhalter oder Racheengel ist, sondern ein liebender Vater, der die Verlorenen sucht und sich über die Gefundenen freut, der seinen Geschöpfen ein herrliches Festmahl zubereitet, das, an das wir am Abendmahl regelmäßig erinnern. Setzen wir doch einmal bewusst und deutlich diesen Akzent. Das Beschwerliche kommt ja ganz von alleine. Es lohnt sich, in der Stille und Einsamkeit eine enge Beziehung mit dem Schöpfer zu pflegen und das Leben zu genießen, in Verantwortung und Klugheit, weil er es uns gönnt. Amen.